Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander Apostelgeschichte 13, 42 bis 52. Apostelgeschichte 13, 42 bis 52. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden, vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, am letzten Sonntag hatten wir die Predigt des Paulus in Antiochien näher angeschaut. Seine Zuhörer waren alles Männer und Frauen, die zum Volk Gottes gehörten oder sich als Gottesfürchtige zu diesem Volk hielten. Es waren also keine Heiden im eigentlichen engen Sinne des Wortes dabei. Es waren alles Menschen, die das Wort Gottes kannten und wohl die meisten auch liebten. Und ganz zielstrebig, das hatten wir letzten Sonntag gehört, hatte Paulus auf der Grundlage dieses Wortes, das er als anerkannt voraussetzen konnte, aufgebaut. Diese Menschen warteten auf den Messias und Paulus legte ihnen anhand der Schrift dar, dass Jesus der Messias ist. Und da hat die Predigt mit der ernsten Warnung beendet, doch ja kein Verächter dieser Botschaft zu sein, um nicht dem Gericht Gottes zu verfallen. Was ist nun die Reaktion der Zuhörer? Haben sie den Paulus mit Buhrufen niedergeschrien? Haben sie ihn hochkant rausgeworfen? Nein, nichts dergleichen. Sie sind im Gegenteil sichtlich ergriffen. Sie sind angesprochen. Das Wort hat ihre Herzen erreicht. Wir sehen keine Spur von Ablehnung. Nein, sie wollen diese Botschaft noch einmal hören. Das Wort vom Heil in Jesus. Eigentlich muss das überraschen, diese Reaktion. Ich hatte letzten Sonntag darauf hingewiesen, wir müssen davon ausgehen, dass die Ablehnung Jesu durch den Hohen Rat als Gotteslästerer die Gemeinden, auch die Gemeinde in Antiochien, erreicht hat. Trotzdem sind sie offen, das Gegenteil zu hören, dass Jesus kein Gotteslästerer ist, sondern der heiß ersehnte Messias. Am Ausgang werden Paulus und Barnabas ganz offiziell eingeladen, am nächsten Sonntag das Heil in Jesus wieder zu verkündigen. Als sie aber hinausgingen, so hieß gleich Vers 42, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte im Sinne von noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Eben dieselben Worte, dieselbe Botschaft wollen sie noch mal hören. Mit dem zweiten Sie in diesem Satz dürfte wieder der Synagogenvorstand gemeint sein. Offensichtlich hatte er sich nach der Predigt des Paulus kurz zusammengesetzt und beraten, und die leitenden Männer der Juden sind offen, das Evangelium zu hören und laden den Paulus und den Barnabas noch einmal ein. Diese Männer wissen, eine Entscheidung über diese Lehre des Paulus kommt auf sie zu, unausweichlich. Sie tragen Verantwortung für die ihnen anvertraute Gemeinde. Und wenn der Hohe Rat Jesus abgelehnt hat, muss der Synagogenvorstand in Antiochien irgendwann ein offizielles Urteil fällen. Schließt er sich dem Votum des Hohen Rats an oder erkennt er die Lehre des Paulus als biblisch und richtig an? Aber Sie haben für ein abschließendes Urteil noch nicht genug gehört. Wahrscheinlich wollen Sie die vor Ihnen liegende Woche nutzen, das Gehörte zu verarbeiten, am Mord Gottes zu prüfen, um dann am nächsten Sabbat die Botschaft nochmal zu hören und dann zu einem Urteil zu kommen. Diese Vorgehensweise ist durchaus richtig. Sie ist angemessen. Sie entspricht der Verantwortung, die der Synagogenvorstand für die ihm anvertraute Gemeinde hat. Wie schnell, oft vorschnell, werden Lehren zu wenig bedacht und vorschnell aufgenommen oder auch verworfen. Sorgfältiges Prüfen ist genau der richtige Weg. Und das wollen Sie tun. So laden Sie also Paulus und Barnabas ganz offiziell ein, am nächsten Sonntag noch einmal dieses Wort zu sagen. Für manche, die vielleicht eine Luther-Übersetzung zu Hause haben, noch ein Hinweis. Luther hat sich am sogenannten westlichen Mehrheitstext orientiert. Das ist eine sehr wichtige, an sich sehr gute Textgruppe von neutestamentlichen Handschriften. Dort heißt es aber, als sie aus der Synagoge der Juden gingen, baten die Heiden, dass am nächsten Sabbat zu ihnen diese Worte gesagt würden. So gut diese Handschrift sonst ist, hier macht der Text vom Inhalt her wenig Sinn. Es würde erstens voraussetzen, dass die Heiden eine eigene Versammlungsstätte haben, zu dem Paulus dann am nächsten Sabbat eingeladen werden soll. Das ist nicht der Fall. Wir sehen sie am nächsten Sabbat alle wieder in der Synagoge der Juden beieinander. Es war auch nie so, dass die sogenannten Gottesfürchtigen sich außerhalb separat versammelten, sondern selbstverständlich in der Synagoge. Der nächste Vers stellt dann auch fest, viele auch aus den Juden wollen dieses Wort hören. Also die Spannung, die hier jetzt schon erzeugt werden und berichtet werden soll zwischen Juden und Heiden, ist an dem Punkt noch nicht da. Vers 43, als die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Wir sehen, auch viele der Juden waren offen, waren angesprochen. Keineswegs nur die Gottesfürchtigen aus den Nationen. Eine große Schar will noch nicht nach Hause. Sie sind von der Botschaft noch nicht satt geworden. Die Herzen sind offen und hungern nach mehr. Die Sehnsucht nach Heil, nach Vergebung der Schuld ist riesengroß. Wir sehen also zunächst einmal nur positive Reaktionen. Auf der Seite des Synagogenvorstands zwar noch eine abwartende, aber durchaus auch offene Bereitschaft, dieses Wort zu hören, zu prüfen und auch anzunehmen. Auf der anderen Seite viele Juden und Gottesfürchtige, bereits eine Annahme der Botschaft. Lukas sagt, sie folgten Paulus und Barnabas. Dieses Wort, das da im Griechischen steht, kann auch schon die Jesus-Nachfolge aussagen. Um nicht zu viel zu sagen, können wir aber doch feststellen, der Beginn einer Jesus-Nachfolge, einer Annahme des Heils, ist schon im Gange. Da ist schon sehr viel passiert. Dass diese Menschen ganz nah dran sind, zeigt auch, was Paulus und Barnabas ihnen eindringlich sagen. Nämlich, dass sie beharrlich bei der Gnade Gottes bleiben. Bleiben. Das heißt, sie sind schon an der Gnade Gottes dran. Man kann so deuten, dass diese Gruppe tatsächlich schon zum Glauben gekommen ist durch diese erste Predigt des Paulus, dass sie sich von der jüdischen Werkgerechtigkeit weg schon der Gnade Gottes in Jesus zugewandt haben. Es kann aber auch was anderes besagen. Diese Männer sind keine Heiden. Sie gehören zum Volk Gottes, auch die Gottesfürchtigen halten sich ja schon von ihren Herzen her dazu. Und Paulus hat sie als Brüder angesprochen. Auch wenn sie noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind, gehören sie zum Bundesvolk Gottes. Sie haben das Wort Gottes, das auch im Alten Testament durchaus ein Wort der Gnade ist. Denken wir allein an die Psalmen. Wie viel ist hier von der Gnade Gottes, vom Erbarmen des Herrn über den Sünder die Rede? Oder auch in einschlägige Jesaja-Stellen und andere Abschnitte des Alten Testaments. Es kann sein, dass Paulus durchaus die noch nicht zum Glauben an Jesus gekommenen Juden auf diese Grundlage hin anspricht und sagt ihnen, bleibt bei dieser Gnade Gottes, die ihr in der Schrift von klein auf gehört habt, und nehmt das Heil, das Gott in Jesus vollbracht hat, dann auch an. Jesus annehmen heißt für einen Juden ja nicht, sich von seinem bisherigen Glauben abwenden, sondern zu erkennen, dass in Jesus die Erfüllung ist. Wer Jesus als seinen Retter annimmt, der bleibt in dem, was die heiligen Schriften des Alten Testaments verheißen haben. Wer ihn aber ablehnt, verachtet das Zeugnis der Propheten. Das hatten wir auch am letzten Sonntag gehört. Das ist der Hauptvorwurf. Ihr verachtet, was die Propheten über Jesus gesagt haben. Egal, welche dieser beiden Deutungen nun besser zutrifft, beharrlich sollen sie bei der Gnade Gottes bleiben. Paulus und Barnabas wissen, der Teufel wird nichts unversucht lassen, die Menschen von der Gnade Gottes wegzureißen. Deshalb ist Beharrlichkeit angesagt. Wir erleben das ja auch bei uns, wie Menschen, die mal im Laufe ihres Lebens ganz nah dran waren, vom Satan Stück um Stück wieder weggezogen werden. Am nächsten Sabbat ist die Bude rappelvoll. Die Synagoge in Antiochien platzt aus allen Nähten. Fast die ganze Stadt hat sich auf die Beine gemacht, um die Botschaft von Jesus zu hören. Liebe Geschwister, was für eine Situation. Die Synagoge brechend voll mit Hunderten, vielleicht Tausenden von interessierten Menschen. So ähnlich wie bei Jesus. Oder, wie es Gott auch später immer wieder geschenkt hat, auch hier in Württemberg, etwa beim Erweckungsprediger Hofacker, Ludwig Hofacker, musste ich denken, da hatten sich die Menschen zu seinen Zeiten am Sonntagmorgen früh in der Nacht schon auf den Weg gemacht, waren viele Stunden aufgegangen, querfeldein dahin. Viele haben gar nicht mehr in die Kirche gepasst, die Türen und die Fenster blieben offen, damit auch die draußen hören können. Manche standen auf den Leitern an den Fenstern, um möglichst nichts zu verpassen. Eine Situation, die man sich eigentlich nur von Herzen wünschen kann, dass so viele Herzen offen sind für das Wort, für das Heil in Jesus. Aber genau hier, liebe Geschwister, kippt die Stimmung. Der Synagogenvorstand ist da, er sieht die riesige Menge der Menschen, die gekommen ist. Und noch einer ist da an diesem Sabbat. Den erwähnt die Bibel nicht, aber an der Reaktion können wir sein Dasein sicher erkennen, der Teufel. Er streut sein böses Gift des Neids in die Herzen der Männer. Und statt sich nun zu freuen an den vielen, die gekommen sind, die offen sind für das Wort Gottes, die das Wort Gottes hören wollen, statt sich zu freuen, sind sie auf einmal erfüllt von Neid. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Mit Juden durften nicht allein, aber vor allem der Synagogenvorstand und wahrscheinlich auch andere leitende und einflussreiche Männer gemeint gewesen sein. Meist geht der Widerstand aus Neid von den führenden Leuten aus oder von solchen, die gerne führen möchten. Es müssen gar nicht die sein, die Führenden, die offiziell in der Leitung stehen. Oft sind solche, die im Hintergrund versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber das sind immer die, die zuallererst vom Neid erfüllt sind, die Einfluss haben oder Einfluss haben wollen. Denn sie meinen, sie hätten etwas zu verlieren. Was haben sie befürchtet? Einerseits haben sie wohl Paulus und Barnabas schlicht den momentanen Zulauf nicht gegönnt. Das ist bis heute eine Gefahr. In einer Gemeinde predigte ein Theologiestudent, der dort ein Praktikum machte. Im nächsten Konfirmandenunterricht fragt der Pfarrer die Konfirmanden über die Predigt. Meldet sich einer der Konfirmanden und sagt, der hat viel besser gepredigt als Sie. Der Pfarrer wurde sichtlich blass um die Nase und versuchte, die für ihn unangenehme Situation zu überspielen und sein Missfallen über diese Aussage. Ob der Theologiestudent wirklich besser gepredigt hat, sei dahingestellt. Vielleicht wollte der Konfirmant seinen Pfarrer auch nur ärgern. Aber das ist genau die Situation, liebe Geschwister, die viele Verkündiger fürchten. Ein anderer könnte besser ankommen. Und deshalb gibt es Prediger des Wortes, die äußerst ungern gute Verkündiger und Evangelisten bei sich einladen. Die könnten bei der Gemeinde ja besser ankommen als sie selber. Es lässt der menschliche Egoismus nur ungern zu. Jeder will selber der Größte und der Beste sein. Geistlich ist das nicht. Es geht doch nicht darum, dass wir ankommen. Es geht darum, dass Jesus ankommt in den Herzen der Menschen. Es darf doch nie darum gehen, dass wir Macht, Einfluss und Ehre gewinnen oder behalten. Allein Jesus soll wirklich Macht und Einfluss haben als der Herr in seiner Gemeinde und sein Name allein soll verherrlicht werden, nicht der Name von Menschen. Wahrscheinlich hat der Synagogenvorstand und andere mit ihm einen Verlust an Ansehen und Einfluss befürchtet. Es hätte ja sein können, Paulus und Barnabas bleiben längere Zeit, hat Paulus beispielsweise in Ephesus gemacht. Die geistliche Vollmacht des Paulus war unübersehbar. Das hätte die ganzen Leitungsstrukturen durcheinanderbringen können in der Gemeinde. Meist, liebe Geschwister, geht es in solchen Fällen um nichts anderes als um Macht und Eitelkeiten. Wir sehen es im Neuen Testament, der Neid war von Anfang an der Hauptgrund der Ablehnung Jesu. Schon damals sah der Hohe Rat den Zulauf, den Jesus hatte, wurde neidisch und bekämpfte ihn. Und so blieb's. So war es hier in Antiochien, so sehen wir es später, Kapitel 17, auch in Thessalonich wieder. Natürlich ist niemand vom Synagogenvorstand aufgetreten und hat gesagt, wir sind neidisch auf die beiden, glaubt ihnen nicht, lehnt sie ab. Wahrscheinlich tritt nie jemand in einer christlichen Gemeinde auf und sagt, ich will Macht, ich will Ehre. Stattdessen werden theologische und biblische Einwände vorgebracht. Die Bibel nennt uns interessanterweise die Einwände, die gebracht werden, gar nicht. Die sind nicht der Rede wert, die sind ja nur vorgeschoben. Um die geht's gar nicht. Dabei standen die Juden gewiss in einer ernsten geistlichen Entscheidung. Der Hohe Rat hatte diesen Jesus abgelehnt als Gotteslästerer. Dass auf dieser Grundlage um seine Anerkennung als Messias hart theologisch gekämpft wird, dass es da verschiedene Sichtweisen geben kann, dass am Ende eine Trennung um der Sache willen unausweichlich werden kann. Das alles ist naheliegend oder zumindest verständlich in der ganzen geistlichen Konfliktsituation. Aber auf dieser ernsten Ebene echten geistlichen Ringens findet der Konflikt gar nicht statt. Und auf dieser Ebene, liebe Geschwister, findet er leider fast nie statt. Wenn wir die Auseinandersetzungen, Streitereien und Spaltungen in Kirchen, christlichen Werken und Gemeinden in 2 Jahrtausenden einmal genau untersuchen würden, ich bin mir ziemlich sicher, wir würden feststellen, kaum bei einem Fall von 1000 findet die Auseinandersetzung auf einer berechtigten geistlichen Ebene statt. Denken wir allein mal an die Reformation. Der Bruch wäre geistlich völlig unnötig gewesen. Luther schlug die 95 Thesen an aus gutem Grund. Er wollte tun, was Paulus sagt, beharrlich bei der Gnade Gottes bleiben. Das war das Thema. Nicht Ablass, sondern Gnade. Nun hätte man sich ganz ruhig und sachlich anhand der Schrift darüber unterhalten können. Aber der katholischen Kirche ging es um Macht und vor allem um Geld, um viel Geld, um unglaublich viel Geld. Denn aus der Gnade Gottes hatte man einen gewinnbringenden Verkaufsartikel gemacht. Ablassbriefe, Totenmessen und so weiter und so fort. Überall floss Geld in Strömen in die Säckel der Kirche. Und all das sollte man sich nehmen lassen? Niemals. Es ging um Geld und es ging um Macht. Ich habe in der Vorbereitung nachgedacht, es gibt in der katholischen Kirche viel Gutes, übrigens auch in der Lehre. Wer mal den katholischen Erwachsenenkatechismus zur Hand nimmt, findet sehr viel, sehr gute biblische Lehre. Aber in all dem Guten ist ein Problem. Und ich denke, das ist das Hauptproblem der katholischen Kirche schlechthin und hat mit unserem Thema zu tun. Die katholische Kirche ist in allem bemüht, die Menschen an sich zu binden und nicht an Christus. Die ganze Marien- und Heiligenverehrung, der ganze Sakramentalismus, die ganzen Weihen von Kerzen und was weiß ich allem. Wer weiht? Der Priester, der Vertreter der Kirche. Überall ist die Kirche mit ihren Vertretern als heilsvermittelnde Instanz präsent, die die Menschen an sich bindet und nicht an Jesus. Es geht um Macht. Es geht um Macht. Wer steht im Vordergrund? Wem gebührt die Ehre und die Anerkennung? Christus oder seinem Bodenpersonal? Die Antwort ist von der Bibel klar. Die führenden Männer der Juden machen deshalb auf einmal Front gegen Paulus und Barnabas. Sie widersprechen dem Evangelium, ja, sie lästern über das, was Gott in Jesus getan hat. Denn das ist ja die Botschaft, die verkündigt wird. Das lästern sie. Paulus und Barnabas zaudern an dieser Stelle nicht lange. Freimütig, das griechische Wort heißt mutig, auch unerschrocken, erwidern sie auf die Einwände, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Ich weise nur noch kurz zurück, Stichwort Judenmission, dreifach wird die Notwendigkeit und die Vordringlichkeit der Judenmission betont. Dreifach, euch musste notwendig zuerst. Aber dann fährt er fort, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Auch diese Wendung weg von den Juden hin zu den Heiden begründen Paulus und Barnabas wie die ganze Predigt mit der Schrift. Sie zitieren Jesaja 49, Vers 6, war der letzte Vers der Lesung: Ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Dass das Heil den Juden gilt, zuerst haben sie am Wort Gottes gezeigt, dass sich das Heil jetzt den Heiden zuwendet, zeigen sie auch am Wort Gottes. Die Juden bleiben dabei am Verlust ihres Heils aktiv beteiligt. Sie stoßen es von sich. Paulus formuliert sogar noch tragischer. Er sagt, ihr achtet euch selbst nicht würdig des ewigen Lebens. Liebe Geschwister, liebe Gäste, dass doch niemand da ist, der sich selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Sondern Mensch, bedenke, was du dir selber antust, wenn du Jesus und sein Heil von dir stößt. Wenn Gottes Heil uns nahe kommt, dann ist jede Form von Bescheidenheit und vornehmer Zurückhaltung ganz falsch. Dann sollten wir zugreifen, so schnell wir nur können. So machen sie in Antiochien die vielen aus den Nationen. Es durften vor allem Gottesfürchtige gewesen sein, die schon genannt waren. Dazu kamen an diesem Sabbat aber sicher auch richtige Heiden in Mengen. Die Gottesfürchtigen haben Freunde, Bekannte, Verwandte mitgebracht und eingeladen, dass auch sie von Jesus hören. Und die freuen sich jetzt. Sie haben gehört, dass sie in Jesus einen direkten, unmittelbaren Zugang zum Vater haben. Der Weg führt für sie nicht über das Judentum, nicht über das Gesetz, nicht über die Beschneidung. Sie können ohne Umwege zu Jesus und zum Heil kommen. Als sie das begreifen, verherrlichen sie das Wort Gottes, das Paulus zu ihnen gesagt hat. Es kommen viele zum Glauben. Paulus sagt, wie viele genau? So viele zum ewigen Leben verordnet waren. Die Bibel sagt es uns immer wieder, von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns geliebt. Und hat er die Schar der Seinen zum Leben, zur Ewigkeit bestimmt. Beides gehört wieder zusammen. Die Gnadenwahl Gottes, die von Ewigkeit her vor Grundlegung der Welt Menschen ruft und sagt, ich will dich bei mir haben. Und die persönliche Annahme des Heils. Es ist interessant, wenn wir auf beides achten. Paulus sagt ganz klar, die bestimmt waren, verordnet. Paulus sagt aber den Juden nicht, die verloren gehen, ihr geht verloren, weil ihr verordnet seid. Er sagt ihnen, ihr geht verloren, weil er das Heil von euch stoßt. Ihr geht verloren, weil ihr selbst euch nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Der Einzelne ist mit seiner Entscheidung gefragt. Aber diese Entscheidung ist nur möglich, weil Gott ihn erwählt und zum Heil bestimmt hat. Viele, lesen wir, nehmen das Wort Gottes an. Und sie tragen es weiter mit großer Begeisterung. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Menschen, die neu zum Glauben kommen, liebe Geschwister, haben das Feuer der ersten Liebe in sich. Die können nicht schweigen von dem, was sie gerade erst eindrücklich erlebt haben. Beten wir, dass Gott auch dieses Feuer in uns immer wieder neu entfacht. Und diese Begeisterung von Jesus zu reden, von ihm anderen weiterzusagen, bei uns immer wieder neu da ist. Aber nicht nur das Wort breitet sich aus, auch der Widerstand der Juden nimmt zu. Sie verbünden sich mit vornehmen Frauen der Gottesfürchtigen und den Obersten der Stadt, also mit den Heiden, wie schon bei der Kreuzigung Jesu. Sie sind sich nicht zu schade, den Pilatus, den sie sonst hassen und verachten, zum Werkzeug ihrer Missgunst, ihres Neides zu machen. So auch hier. Paulus und Barnabas werden ganz offiziell verfolgt und vom Gebiet der Stadt Antiochien vertrieben. Wahrscheinlich werden sie per Stadtratsbeschluss formell als Unruhestifter vom Gebiet der Stadt verwiesen. Wichtig ist, das sehen wir immer wieder auch bei Jesus, ein Jünger muss nicht in jedem Fall an jedem Ort bleiben. Jesus sagt, wenn sie euch nicht hören wollen, zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist eine sehr drastische Geste. Sie bringt zum Ausdruck, wir haben mit euch nichts mehr zu tun. Nicht einmal der Staub an unseren Füßen verbindet uns noch. Das ist keine Ebene menschlicher Verachtung, sondern es geht hier um geistliche Verantwortung. Interessant fiel mir eigentlich erst noch mal beim Lesen deutlich auf, sie schüttelten Staub von ihren Füßen. Hat es noch jemand im Ohr, wie es weitergeht? Gegen sie ab. Gegen sie. Das ist Gericht. Gegen sie. Ihr habt das Heil von euch gestoßen. Ihr habt euch selbst nicht würdig geachtet. Jetzt geht das Heil von euch weg. Die Wolke des Segens Gottes zieht weiter und ihr bleibt in der geistlichen Dürre zurück und geht dem geistlichen Tod entgegen. Es geht um Verantwortung. Wir haben keine Verantwortung mehr an euch. Am Gericht, das über euch kommt, seid ihr selbst schuld, weil ihr das Heil abgelehnt habt. Wir haben euch gewarnt, aber nun müssen wir euch dem kommenden Unheil überlassen. Ihr wollt es ja so. Ihr habt eure Chance gehabt und vertan. Das ist diese drastische Geste. Die zurückbleibenden Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Dass doch möglichst alle von uns auch zu denen gehören, die mit Freude und Heiligem Geist erfüllt sind. Weil wir wissen, unsere Sünden sind vergeben, unsere Schuld ist getilgt. Ich gehöre zu Jesus, ich habe Heil, ewiges Leben. Paulus und Barnabas sind zwar weg, die müssen gehen. Die Freude bleibt, ist interessant. Die sind nicht wirklich traurig, natürlich sind sie irgendwo auch traurig, klar. Aber die Freude überwiegt, die Freude ist das, was bei ihnen zählt, denn Jesus ist noch da. Sie wissen, das Heil, das sie kennengelernt haben, die Gnade, die ihnen geschenkt wurde, die kann ihnen niemand mehr nehmen. Die hängt nicht an Paulus und die hängt nicht an Barnabas. Viele haben das Heil verpasst in Antiochien, dass wir es doch nicht verpassen. Niemand von uns. Es gibt keinen Grund, der es wert sein könnte, die eigene Ewigkeit aufs Spiel zu setzen. Ich sage es nochmal. Es gibt keinen Grund, der es wert sein könnte, die eigene Ewigkeit aufs Spiel zu setzen. Amen.